Ja, liebe Geschwister in Ahlen, liebe Geschwister im Online-Meeting und auch hier in Adelberg. Ich möchte uns ganz herzlich grüßen im Namen unseres Erlösers, unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Und ich möchte heute anknüpfen an das, was wir vor 3 Wochen begonnen haben, miteinander zu betrachten und durchzudenken. Es geht um das Thema des Priestertums, den Dienst der Priester. Und wir haben uns ja damit beschäftigt, unter anderem, was versteht die Bibel unter einem Priester. Doch bevor ich das zusammenfassen möchte, wollen wir zusammen das Wort Gottes gemeinsam aufschlagen und lesen. Und zwar in 3. Mose Kapitel 10, die Verse 1 bis 5. 3. Mose Kapitel 10, die Verse 1 bis 5. Und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer vor dem Herrn dar, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer von dem Herrn aus und verzehrte sie, und sie starben vor dem Herrn. Und Mose sprach zu Aaron: Dies ist es, was der Herr geredet hat, indem er sprach: In denen, die mir nahen, will ich geheiligt, und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Und Aaron schwieg. Und Mose rief Misael und Elzaphan, die Söhne Usiels, des Onkels Aarons, und sprach zu ihnen: Tretet herzu, tragt eure Brüder vom Heiligtum weg, außerhalb des Lagers. Und sie traten herzu und trugen sie in ihren Leibröcken weg, außerhalb des Lagers, so wie Mose geredet hatte. Ja, wir haben uns mit der Frage beschäftigt, was versteht die Bibel unter einem Priester? Wir haben gesehen, ein Priester ist jemand, der das Recht und die Fähigkeit hat, Gott zu nahen, vor Gott zu treten, in seiner Gegenwart zu stehen. Und ich hoffe, uns ist bewusst worden, was das wirklich für ein besonderes Vorrecht, für eine besondere Gnade ist, dass das überhaupt nichts Selbstverständliches ist. Denn seit dem Sündenfall hat kein Mensch das Recht und auch die Fähigkeit, vor den heiligen Gott zu treten. Geschweige denn kann der in Sünde gefallene Mensch in Gottes Gegenwart bestehen. Und wir haben dann gesehen, die Gnade, dass Gott wiederum einzelne Menschen dazu beruft und dazu befähigt, in seine Gegenwart zu treten und diesen Dienst eines Priesters auszuüben. Dann haben wir uns etwas beschäftigt mit Kapitel 8 und Kapitel 9 des 3. Mosebuches. Auch da noch einmal ganz kurz. In Kapitel 8, in Vers 2, haben wir gelesen, die Aufforderung Gottes an Mose: Nimm Aaron und seine Söhne mit ihm. In Kapitel 8 sehen wir die Einsetzung von Aaron und seinen Söhnen in den Priesterdienst. Und dieses Kapitel zeigt uns 4 Handlungen auf, 4 Dinge, die geschehen müssen, dass jemand Gott nahen kann, dass er das Recht dazu hat, wieder Gott zu nahen. Das erste war Reinigung, eine vollständige Waschung. Das zweite war, die Priester mussten eingekleidet werden mit besonderen Kleidern, die Gottes Herrlichkeit repräsentieren, widerspiegeln sollten und die damit auch sowohl den hohen Priester in besonderer Weise, aber auch jeden einzelnen Priester deutlich von jedem einzelnen Israeliten schon äußerlich unterschieden. Der dritte Punkt war die Salbung mit Öl. Und das vierte war die Darbringung von 3 Opfer, die für Aaron und seine Söhne dargebracht werden mussten. Ein Sündopfer. Es muss immer die Frage der Sünde, wenn jemand in die Gegenwart Gottes treten möchte, wenn jemand Gott nahen möchte, muss immer die Frage der Sünde, das, was den gefallenen Menschen von Gott trennt, muss geklärt werden, muss geklärt sein. Dann das Brandopfer. Da geht es darum, von Gott angenommen zu werden. Und als drittes war ein sogenanntes Einweihungsopfer. Das ist in besonderer Weise die Weihe zum Dienst, zum Amt symbolisieren soll. In Kapitel 9 haben wir dann wiederum in Vers 2 eine zweite Aufforderung gesehen, aber jetzt nicht an Mose, sondern an Aaron. Wir lesen Kapitel 9, Vers 2, und er sprach zu Aaron: Nimm dir ein junges Kalb zum Sündopfer und einen Widder zum Brandopfer ohne Fehl und bring sie da vor dem Herrn. In Kapitel 8 war Mose der Handelnde. Er musste für Aaron und für seine Söhne die Opfer darbringen. Jetzt fordert Gott auf, Aaron selber zu handeln. Jetzt wird Aaron aufgefordert: Bring Opfer vor mir dar. Das heißt, übe deinen Dienst als Priester aus. Und wir haben dann gesehen, wie am Ende dieses Kapitels das Ganze auf einen Höhepunkt zuläuft, die Herrlichkeit Gottes erscheint und Gott entzündet mit einem Feuer das Opfer, die auf dem Brandopferaltar dargebracht worden sind. Und damit zeigt Gott an, dass er die Opfer, die Aaron dargebracht hat, dass er die annimmt, dass die vor ihm bestehen können, dass diese Opfer, die Aaron dargebracht hat, ihm wohlgefällig sind. Und er bestätigt damit auch vor dem ganzen Volk Aaron und seine Söhne als seine Priester. Er drückt sozusagen sein Siegel, seine Bestätigung auf den Priesterdienst von Aaron und seinen Söhnen. Und das bringt uns dann zu Kapitel 10, wo wir die ersten Verse gelesen haben. Wir haben letztes Mal ganz kurz ein paar Punkte angerissen, aber dieses Kapitel ist es wert, oder dieser Abschnitt ist es wert, sich nochmal ein paar tiefere Gedanken zu machen und ein paar Prinzipien und Grundsätze rauszuarbeiten. Und das Erste, was wir sehen, das haben wir letztes Mal kurz angesprochen, in Kapitel 9 haben wir einen absoluten Höhepunkt, da befinden wir uns geistlich sozusagen auf einem Berggipfel. Und unmittelbar auf den Höhepunkt erfolgt ein absoluter Tiefpunkt. So lesen wir in Kapitel 10 wieder von einem Nehmen, Vers 1. Und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne und legten Räucherwerk darauf, taten Feuer hinein, und das Ergebnis wird uns dann geschildert. Als an demselben Tag, an dem ersten Tag, an dem die von Gott berufenen Priester ihren Dienst begonnen haben auszuüben, folgt sofort ein gewaltiger Tiefpunkt mit einem einzigartigen Gericht Gottes. Ein Bibelausleger hat es so formuliert: Auf den wahren Gottesdienst folgt sofort der falsche. Und die erste Frage, mit der ich euch heute etwas nachgehen möchte, ist: Wer waren denn Nadab und Abihu? Das ist nämlich auch interessant, durch wen das Ganze geschah. Nun, zunächst einmal, Nadab und Abihu, sie waren die beiden ältesten Söhne Aarons und damit eigentlich seine Nachfolger. Nadab, der Älteste, wäre als Hohepriester für Aaron eingesetzt worden, wenn Aaron gestorben wäre. Der Name Nadab, interessant, bedeutet freigebig oder edel. Abihu leitet man her von: Mein Vater ist Gott. Und es gibt ein Ereignis, wo diese beiden Männer schon einmal in besonderer Weise in Erscheinung treten. Und zwar in 2. Mose Kapitel 24. Nachdem Gott die 10 Gebote und das Buch des Gesetzes gegeben hat, dann lesen wir in 2. Mose 24, Vers 1, und er sprach zu Mose: Steige zu dem Herrn hinauf, du und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israel, und betet an von fern. Das heißt, Nadab und Abihu waren gekennzeichnet, dass sie ein besonderes Vorrecht hatten. Sie gehörten zu dem kleinen Personenkreis, die Gott berufen hatte, ihm in besonderer Weise zu nahen und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Wir haben Mose, mit dem Gott von Angesicht zu Angesicht redete, der auch in die Wolke hineintreten durfte. Und dann haben wir die 70 Ältesten, Aaron und Nadab und Abihu. Und dann unten am Berg, getrennt, abgegrenzt, abgesondert durch einen Zaun, und sie durften ja nicht einmal den Berg berühren, haben wir das Volk. Und was dann geschah, lesen wir in Vers 9. Und Mose und Aaron und Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels stiegen hinauf. Und sie sahen den Gott Israels, und aus seinen Füßen war es wie ein Werk von Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit. Und er streckte seine Hand nicht aus gegen die Edlen der Kinder Israels. Und sie schauten Gott und aßen und tranken. Was für eine besondere und eindrückliche Erfahrung. Gott hält seinen Zorn zurück. Sie dürfen ihm auf eine besondere Weise nahen. Sie dürfen Gott schauen. Und sie dürfen Gemeinschaft mit Gott haben, hier zum Ausdruck gebracht durch dieses Essen und Trinken. Aber das macht uns gleichzeitig eine demütigende Wahrheit bewusst. Es sind gerade diejenigen, die besondere Erfahrungen, besondere Vorrechte haben, die oftmals in der Gefahr stehen zu fallen und auch fallen. Gehen wir zum Beispiel ins Neue Testament. Wer verleugnete den Herrn Jesus? Es war Petrus. Aber war Petrus irgendjemand aus der Schar, die dem Herrn nachfolgte? Auch Petrus hatte vom Herrn besondere Vorrechte und besondere Erfahrungen bekommen. Es gab nämlich drei Jünger, mit denen die der Herr aus der Gruppe der 12 oftmals herausnahm, mit ihnen besondere Momente, besondere Ereignisse teilte. Das waren einmal die Söhne des Zebedäus, Jakobus und sein Bruder Johannes, den wir kennen als den Apostel Johannes. Und es war eben Petrus. Ich möchte nur drei Ereignisse nennen. Bei der Auferweckung des Jairus hat der Herr nur diese drei mitgenommen. Auf den Berg der Verklärung, als sie die zukünftige Herrlichkeit des Herrn gesehen haben, das kommende Reich Gottes, waren drei Jünger mit dabei, nicht alle 12. Jakobus, Johannes und Petrus. Und auch im Garten Gethsemane war es so, dass der Jesus zu den 12 gesagt hat, sie sollen hier bleiben. Und wiederum diese drei besonderen Jünger, die hat er mitgenommen, damit sie weiter mit ihm in den Garten hineingehen. Und es war wiederum Jakobus, Johannes und Petrus. Das heißt, Petrus war ein Jünger, der vom Herrn ganz besondere Vorrechte und auch ganz besondere Erfahrungen mit dem Herrn machen durfte. Und trotzdem war es Petrus, der den Herrn verleugnete. Und wenn wir auch an den Apostel Paulus denken, gibt es etwas Interessantes, was uns dieses Prinzip zeigt. Und zwar, wenn wir einmal aufschlagen, 2. Korintherbrief, Kapitel 12. Da berichtet Paulus von einem einzigartigen Vorrecht, das ihm zuteil wurde. Er durfte von Gott aus eine Erfahrung machen, die nie ein Mensch zuvor und nie ein Mensch danach machen durfte und machen darf. Nämlich Paulus wurde entrückt bis in den dritten Himmel. Das lesen wir in Vers 2 am Ende. Vers 4 nennt er das Ganze in das Paradies. Und er hörte dort unaussprechliche Worte. Und es wurde ihm auch untersagt, verboten, darüber zu reden und das letztendlich weiterzugeben. Und dann ist interessant, was Paulus schreibt über die, im Anschluss an diese Erfahrung. In Vers 6, denn wenn ich mich rühmen will, werde ich nicht töricht sein, denn ich werde die Wahrheit sagen, ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand höher von mir denke als das, was er an mir sieht oder das, was er an mir hört. Und damit ich mich nicht durch das Übermaß der Offenbarungen erhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, damit er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht erhebe. Für dieses flehte ich dreimal zum Herrn, damit er von mir abstehen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Daher will ich mich am allerliebsten vielmehr meiner Schwachheit mich rühmen, damit die Kraft des Christus über mir wohne. Und Paulus, wie gesagt, er hat diese einzigartige Erfahrung mit Gott machen dürfen. Und wie handelt Gott? Damit er sich nicht erhebe. Lesen wir in Vers 7, Vers 8. Damit ich mich nicht überhebe. Es ist Gottes Gnade, die letztendlich dafür sorgt, dass Paulus sich nicht erhebt aufgrund dieser einzigartigen Erfahrung, die er machen will. Das zeigt uns aber etwas über die große Gefahr, die für uns damit verbunden sein kann, wenn wir wirklich besondere Erfahrungen mit dem Herrn machen dürfen und besondere Vorrechte genießen. Nadab und Abihu will unser Bewusstsein schärfen für unsere Abhängigkeit von Gott. Und dass wir beständig unsere Zuflucht zu ihm suchen. Weil wir seine Gnade brauchen, die uns hält und die uns bewahrt, damit wir uns nicht überheben. Das ist der erste Grundsatz, den wir an Nadab und Abihu lernen können. Das zweite, das haben wir ja letztes Mal schon angesprochen, es zeigt uns auch die demütigende Wahrheit über den Menschen, dass alles, was Gott in seiner Gnade in die Hand des Menschen legt, dem Menschen anvertraut, das verdirbt der Mensch und das zeigt, wie tief wir wirklich gefallen sind. William Kelly hat folgendermaßen in seiner Abhandlung über dieses Kapitel geschrieben, es ist die demütigende Erzählung, dass der Mensch immer und von Anfang an fällt. Und das bringt uns zu einer zweiten Frage. Was war eigentlich die Sünde Nadab und Abihus? Und diese Frage ist zunächst einmal einfach zu beantworten. Sie brachten fremdes Feuer. Und doch ist sie gar nicht so einfach. Denn es wird uns nirgends erklärt, was dieses fremde Feuer eigentlich war. Und so ist auch durch die Jahrhunderte hindurch dieses Kapitel immer wieder der Gegenstand vieler Überlegungen gewesen. Ich habe in einem Kommentar gelesen, dass allein bei den jüdischen Rabbinern es 12 Erklärungsversuche gibt, was denn die Sünde Nadabs und Abihus war. Zunächst einmal sollte uns Folgendes auffallen. Es war etwas, das ein schwerwiegendes Gericht nach sich zog. Ein Gericht, das unmittelbar war. Ein Gericht ohne Aufschub. Nadab und Abihu bekamen keine Gelegenheit zur Buße, keine Gelegenheit zur Umkehr. Mir fielen da spontan eigentlich nur 2 Ereignisse ein in der Bibel, wo es ähnlich ist. Das ist einmal die Rotte Kora. Gut, da war noch eine Nacht dazwischen. Und das zweite ist Apostelgeschichte Kapitel 5 bei Ananias. Interessanterweise bei seiner Frau stellt Petrus ihr zuerst eine Frage, mit der er ihr Gewissen noch erreichen möchte. Und erst dann, als sie lügt, richtet sie Gott. Unmittelbar und sofort. Während bei Ananias, können Apostel 5, können wir das ja nachlesen, das Gericht auch unmittelbar, ohne Aufschub, ohne die Gelegenheit zur Buße und zur Umkehr erfolgt. Dann war dieses Gericht ungewöhnlich. Wir lesen in Vers 2, dass sie von Feuer verzehrt wurden. Und normalerweise, ich weiß nicht, wie ihr euch diesen Satz vorstellt, wenn jemand vom Feuer verzehrt wird, dann ist am Ende noch ein Häuflein Asche da. Aber es ist ja interessant, wir lesen dann in Vers 5, dass ihre Kleidung und auch ihr Körper offensichtlich unbeschadet blieb. Das Feuer nahm zwar ihr Leben, beendete ihr Leben, brachte den Tod über sie, aber es verbrannte und verzehrte nicht ihren Körper und ihre Kleidung. Denn es heißt ja dann in Vers 5, und sie traten herzu und trugen sie in ihren Leibröcken weg. Das ist auch interessant. Sie trugen also nach wie vor ihre besondere Priesterkleidung, die weißen Kleider der Priestersöhne Aarons. Und die damit auch das Zeichen ihres Vorrechtes, nämlich den Priesterdienst ausüben zu dürfen und gleichzeitig auch ihrer besonderen Verantwortung sind. Und das wurde dem Volk durch dieses Wegtragen noch einmal ganz bewusst demonstriert. Und das nächste ist, was wir noch lesen, ein Satz, der uns auch vertraut ist, sie mussten außerhalb des Lagers gebracht werden. Das heißt, an den Ort, wo alles Unreine und wo auch das Sündopfer verbrannt wurde, an diesen Ort mussten sie gebracht werden. Entfernt vom Heiligtum, entfernt vom Heiligen Gottes, entfernt von dem Ort, wo Gott wohnen wollte und wo Gott mit seiner Gegenwart anwesend war. Versuchen wir uns der Sache weiter anzunähern. Zunächst einmal allgemein. Sie nahmen etwas, Vers 1, das der Herr ihnen nicht geboten hatte. Und das ist ja auch ein auffallender Unterschied. In Kapitel 8, der Befehl an Mose von Gott, nimm. In Kapitel 9, der Befehl an Aaron von Gott, nimm. Und dann ist es richtig auffallend, wie es hier heißt. Und die Söhne Aarons nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein. Sie haben gehandelt. Es gab keinen Befehl Gottes, keine Anweisung Gottes, jetzt zu handeln, jetzt vor Gott Räucherwerk darzubringen. Sie nahmen, was der Herr nicht geboten hatte. Und dann heißt es hier, das wird betont ja am Ende von Vers 1, dass er ihnen nicht geboten hat. Das heißt, sie machten sich des Ungehorsams schuldig. Und wenn man das ganze, die ganzen drei Kapitel im Zusammenhang liest, dann wird es in besonderer Weise deutlich. Und zwar zum Beispiel Kapitel 8, Vers 4. Da heißt es, und Mose tat, wie der Herr ihm geboten hatte. Vers 12 von Kapitel 8, Vers 13 ist Entschuldigung, so wie der Herr Mose geboten hatte. Vers 17, so wie der Herr Mose geboten hatte. Vers 21, so wie der Herr Mose geboten hatte. Vers 29, so wie der Herr Mose geboten hatte. Und dann zusammenfassend am Ende in Vers 36, und Aaron und seine Söhne taten alles, was der Herr durch Mose geboten hat. Das ist interessant im 8. Kapitel. Jeder Handlungsschritt bei der Einweihung, bei der Weihe der Priester, wird beendet mit der Aussage, so wie der Herr geboten hat. In Kapitel 9 wird uns dann in Vers 6 aufgezeigt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Gehorsam gegenüber dem Herrn, gegenüber dem vom Herrn gebotenen Wort und der Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn. Dann in Vers 10 lesen wir, so wie der Herr Mose geboten hatte. Vers 16, sie brachten Opfer dar nach der Vorschrift. Vers 21, so wie Mose geboten hatte. Das heißt, in Kapitel 8 und 9 wird in besonderer Weise betont, der Gehorsam der Beteiligten als ihre große Verantwortung. Und es wird uns auch gezeigt, wie sie das, was Gott angeordnet haben, genau befolgt hatten, wie sie Gottes Geboten und Gottes Wort gehorsam waren. Und dann fällt es sozusagen, springt einem das richtig in das Auge, wenn wir jetzt auf einmal lesen, den Satz, dass er ihnen nicht geboten hat. Und damit wird uns auch klar, Nadab und Abihu, sie handelten nicht aus Versehen, sondern willentlich und bewusst. Und sie handelten im Eigenwille. Und dazu gibt es diese wichtige Parallelstelle aus 1. Samuel Kapitel 15. die uns auch das etwas deutlich macht, was Ungehorsam und Augenwille, Eigenwille im Urteil Gottes bedeutet. 1. Samuel Kapitel 15, Vers 22. Und Samuel sprach: Hat der Herr gefallen an Brandopfern und Schlachtopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorchen ist besser als Schlachtopfer, Aufmagen besser als das Fett der Widder. Denn die Sünde der Wahrsagerei ist Widerspenstigkeit und der Eigenwille, so übersetzt die Elberfelder, wie Abgötterei und Götzendienst. Und dann dieses Wort an den König Saul: Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Aber das ist etwas, das uns unsere Gewissen immer wieder ja wirklich aufrütteln sollte, auch ein Stück weit erschüttern sollte, wie Gott über Ungehorsam urteilt. Gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Und Eigenwille, das ist für Gott wie Abgötterei und Götzendienst. Weil es letztendlich bedeutet, dass sich das Geschöpf Mensch über Gott stellt und setzt. Weil letztendlich das Geschöpf Mensch sagt, das, was ich will, ist viel wichtiger, viel erstrebenswerter, als wie das, was du Gott willst. Und deshalb liefert uns auch die Erklärung zu dieser Aussage, die wir dann in Vers 3 finden, die Mose gegenüber Aaron macht. Da heißt es in 3. Mose Kapitel 10, Vers 3, das ist es, was der Herr geredet hat, indem er sprach: In denen, die mir nahen, will ich geheiligt und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Mose sagt hier letztendlich sinngemäß: Je näher ein Mensch Gott ist, je näher ein Mensch zu Gott steht, umso größere Aufmerksamkeit muss er der Heiligkeit und der Herrlichkeit Gottes widmen und schenken. Und ein Teil dessen, wie wir Gott heiligen, geschieht praktisch durch Gehorsam. Indem wir in Übereinstimmung mit Gottes Wort handeln, drücken wir unsere Wertschätzung aus, bringen wir sichtbar zum Ausdruck, was Gott wirklich für uns bedeutet. Und ob er für uns derjenige ist, der wirklich ist, als der er sich geoffenbart hat. Und wir sehen dieses Prinzip Heiligung im Zusammenhang mit Gehorsam immer wieder in der Bibel. Denkt an das Vaterunser. Geheiligt werde dein Name. Was ist die nächstfolgende Bitte? Dein Wille geschehe. Heiligen bedeutet ja, wird oft gesagt, bedeutet absondern. Dass Gott heilig ist, das bedeutet seine Einzigartigkeit. Es bedeutet seine Erhabenheit, seine Majestät und moralisch auch seine Vollkommenheit, seine Reinheit. Und Gott zu heiligen bedeutet letztendlich, Gott das zu geben, was ihm sozusagen gebührt. Das, was ihn abhebt, was ihn unterscheidet von allem anderen, was wir hier in diesem Universum und in der Schöpfung haben. Sozusagen die Einzigartigkeit Gottes, sowohl in unserem Denken als auch in unserem Handeln, in unserer Anbetung, in unseren Worten, dass darin die Einzigartigkeit Gottes zum Ausdruck kommt. Auch in 1. Petrusbrief zeigt uns Petrus diesen Zusammenhang. 1. Petrusbrief Kapitel 1, da lesen wir in Vers 14, als Kinder des Gehorsams, bildet euch nicht nach den vorherigen Begierden in eurer Unwissenheit, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel. Also auch hier wieder dieser Zusammenhang zwischen Gehorsam und dem Heiligsein, weil Gott heilig ist. Und das bringen wir, wie gesagt, ganz praktisch zum Ausdruck, indem wir uns als Kinder des Gehorsams erweisen. Also die Sünde Nadab und Abihus ganz allgemein war Ungehorsam, war Eigenwille. Und sie wird beschrieben als das Darbringen von fremdem Feuer. Nadab und Abihus Sünde wird in der Schrift noch drei weitere Mal erwähnt. Wer sich gerne aufschreiben möchte, das ist einmal 4. Mose Kapitel 3, Vers 4 und 4. Mose Kapitel 26, Vers 61 und 1. Chroniker Kapitel 24, wo es auch nochmal vorkommt. Aber interessant ist, von diesen drei Vorkommen wird an zwei Stellen, nämlich in diesen zwei Stellen im 4. Mosebuch, wird ebenfalls Bezug genommen auf dieses fremde Feuer, dass sie fremdes Feuer da war. Was aber interessant ist, es wird nirgends erklärt, worin dieses fremde Feuer bestand. Viele bibeltreue Schriftausleger sind folgender Auffassung, das findet man zum Beispiel auch sehr schön erklärt bei Matthew Henry in seinem Kommentar, dass dieses fremde Feuer sich bezieht auf die Herkunft des Feuers, wo dieses Feuer herkam. Und zwar schließt man das aus 3. Mose Kapitel 16. Nur das einmal aufschlagen. 3. Mose Kapitel 16. Da finden wir eine Anordnung für den Priester, wenn er das Räucherwerk Gott darbringt. Und da heißt es, und er nehme eine Pfanne voll Feuerkohlen vom Altar vor dem Herrn und seine beiden Hände voll wohlriechenden, kleingestoßenen Räucherwerks und bringe es innerhalb des Vorhangs. Das heißt, die Erklärung ist dann folgendermaßen, Gott hatte ja das Feuer durch das Erscheinen seiner Herrlichkeit auf dem Brandopferaltar entzündet. Und wir wissen aus weiteren Schriftstellen, dass es die Aufgabe der Priester war, dass dies zu sorgen, dass dieses Feuer 24 Stunden, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr brannte und nicht ausging. Und Matthew Henry und viele andere erklären das jetzt so, dass quasi dieses fremde Feuer bedeutet, dass Nadab und Abihu nicht dieses von Gott selbst entzündete Feuer vom Brandopferaltar genommen haben, sondern dass sie ein eigenes Feuer, das sie selber entzündet haben, genommen haben und darauf sozusagen das Räucherwerk verbrannten und Gott darbringen. Wie gesagt, es erscheint mir einfach aus dem biblischen Zusammenhang die ein Stück weit die sinnvollste Erklärung. Aber dann lasst uns zum Feuer noch eine Überlegung anstellen. Und ein Gedanke, der mich bei der Beschäftigung und Vorbereitung sehr bewegt hat. Wenn wir über das Feuer nachdenken, das Feuer auf dem Brandopferaltar hatte im Grunde genommen eine zweifache Wirkung. Beim Brandopfer sorgte dieses Feuer dafür, dass ein Wohlgeruch zu Gott aufstieg. Beim Sündopfer sorgte dieses Feuer dafür, dass Gericht ausgeübt wurde über alles, was Gott entgegensteht. Und somit seine Heiligkeit und Gerechtigkeit im Gericht über die Sünde durch das Feuer symbolisiert wird. Und das Interessante ist, wir finden beide Wirkungen am Kreuz von Golgatha erfüllt. Wo zeigte sich die Herrlichkeit des Herrn Jesus mehr? Wo hat der Herr Jesus auf eine einzigartige und vollkommene Weise Gott verherrlicht? Als wie in seinen Leiden am Kreuz von Golgatha, wo er sich freiwillig völlig Gott hingegeben hat, sein Leben in den Tod gegeben hat. Was war das für Gott für ein duftender Wohlgeruch? Und gleichzeitig, wenn wir auf das Kreuz von Golgatha blicken, da sehen wir das ganze Gericht Gottes ausgeübt an seinem Sohn, der mit unserer Sünde und Schuld beladen wurde, der für uns zur Sünde gemacht wurde und wo Gottes ganze Heiligkeit und seine Gerechtigkeit sich im Gericht über die Sünde offenbart. Dann könnten wir das fremde Feuer folgendermaßen auch für uns anwenden. Anbetung hat als Grundlage die Absage an und das Gericht über all das, was ich in mir selbst bin. Und das Bekenntnis, dass Gott seine ewige Zufriedenheit und Genugtuung in der Person und in dem Werk des Herrn Jesus Christus gefunden hat. Ein Schriftausleger hat es so ausgedrückt: Das fremde Feuer von Nadab und Abihu, es war der Versuch einer Anbetung, die nicht gegründet war auf dem Gericht des Altars. Ein Schriftausleger schreibt Folgendes dazu: Es ist wichtig, dass das, was die Leute Anbetung nennen, im Licht dieser Schriftstelle überprüft werden sollte. Wenn die Bedeutung von 3. Mose Kapitel 4 außen vor gelassen wird, und in 3. Mose Kapitel 4 finden wir das Sündopfer, wird es eine Anbetung nach der Weise Kains sein. Kain kam zu Gott auf der Grundlage seines sich selbst angemaßten Rechtes zu kommen. So lässt man die wichtige Wahrheit, die durch das Sündopfer gelehrt wird, unberücksichtigt und leugnet auch völlig den Fall des Menschen. Wenn Gott selbst den Weg nicht bereitet, dann hat der Mensch keinen Weg zu Gott. In uns selbst haben wir keine Tauglichkeit. Wir bekennen das und wir kommen mit dem ganzen Wert der Person und des Werkes eines anderen. Gott selbst hat es bereitgestellt. Jede Darbietung der Person und des Werkes Christi an Gott wird angenommen. Mehr brauchen wir nicht. Gott hat uns dies alles gegeben und kann keine Hinzufügung dazu anzunehmen. Was ja auch noch interessant ist, ist, wenn wir in 3. Mose Kapitel 10 weiterlesen, dann wird ja da ein weiteres Gebot gegeben, nämlich das Verbot von Weingenuss, wenn der Priester in das Zelt der Zusammenkunft hineingeht. Vers 9, und der Herr redete zu Aaron und sprach: Wein und starkes Getränk sollst du nicht trinken, du und deine Söhne mit ihr, wenn ihr in das Zelt der Zusammenkunft hineingeht, damit ihr nicht sterbt. Eine ewige Satzung bei euren Geschlechtern. Und da schließen manche Ausleger auch daraus, dass Nadab und Abihu, das unter anderem, was sie dazu verleitet hat, Gott ungehorsam zu werden, eigenwillig zu handeln, unter anderem der Alkoholgenuss war, der mit dem Speisopfer, mit dem Friedensopfer verbunden war. Und es ist interessant, es wird uns hier gesagt, wenn es um Anbetung geht, wenn wir priesterlichen Dienst ausüben, als ganz allgemeines Prinzip, dann sollen wir uns nicht berauschen, wir sollen es nicht in einem berauschten Zustand tun, weil das unsere Unterscheidungsfähigkeit zwischen heilig und unheilig, zwischen rein und unrein sozusagen aussetzt und uns raubt. Wenn wir jetzt heute anschauen, wie Anbetung oft praktiziert wird, ist es letztendlich nicht oftmals wie ein einziger Rausch. Ein Rausch für die Sinne. Ich brauche eine große Lichtshow. Je besser und größer die Nebelmaschine ist, umso besser die Anbetung. Es braucht die professionelle Band. Es braucht einen Rausch der Emotionen und Gefühle. Wenn man sich Videos anschaut von sogenannten Anbetungsgottesdiensten auf YouTube, da erkenne ich da keinen großen Unterschied zu den weltlichen Konzerten, wo ich früher gegangen bin. Man benutzt die gleichen Mittel, die gleichen Effekte, die gleichen Instrumente und man erzielt dann oft auch genau die gleiche Wirkung. Ein berauschtes Publikum, das sich an sich selber, an seinen Emotionen und Gefühlen und an der Verehrung und Verherrlichung von Menschen berauscht. Und jetzt kommt ein weiterer Gedanke, den wir immer wieder vor unsere Gewissen uns stellen sollten. Es ist das gleiche Feuer, das einmal in Kapitel 9 die Opfer verzehrt. Und achtet einmal auf die Sprache, es ist genau das gleiche. In Kapitel 9 heißt es am Ende, und es ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte das Brandopfer und die Fettstücke auf dem Altar. Und in Kapitel 10, Vers 2 heißt es, und da ging Feuer von dem Herrn aus und verzehrte sie, Nadab und Abihu. Es ist das gleiche Feuer, das auf der einen Seite das Gott wohlgefällige Opfer annimmt, und es ist das gleiche Feuer von dem gleichen Gott, der Nadab und Abihu verzehrt, die fremdes Feuer Gott darbringen. Und auch das müssen wir uns bewusst machen. Es ist die gleiche Person nach Apostelgeschichte Kapitel 17, die entweder dein Erretter oder dein Richter ist. Der Herr Jesus wird entweder dein Erretter sein oder nach Apostelgeschichte 17, Gott hat ihm das ganze Gericht übergeben oder er wird dein Richter sein, wenn du nicht die Vergebung deiner Sünden durch sein Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha empfangen hast. Etwas weiteres, was wir lernen können, ist der Grundsatz, je größer das Privileg, desto größer auch die Verantwortung und damit auch umso größer das Gericht, falls der Verantwortung nicht Rechenschaft getragen wird. Ja, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und wahrscheinlich 98% derer, die sich zur Bibel bekennen und in irgendeine Gemeinde gehen, die würden sagen, ja, das ist Altes Testament. Da war Gott ein verzehrendes Feuer. Aber jetzt haben wir ja den liebenden Vater des Herrn Jesus. Ist interessant, wenn wir einmal aufschlagen, Hebräerbrief Kapitel 12. Da geht es nämlich genau um die Ausübung von Gottesdienst. Da heißt es in Vers 28, deshalb, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns Gnade haben, durch die wir Gott wohlgefällig dienen mögen, mit Frömmigkeit und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ja, auch der Vater des Herrn Jesus ist ein verzehrendes Feuer. Und das müssen wir uns auch bewusst machen, wenn es um unsere Verantwortung geht. Wir müssen uns bewusst machen, Leichtfertigkeit, Oberflächlichkeit und Gleichgültigkeit hat nichts zu suchen, wenn wir uns Gott nahen wollen. Denn Gott hat sich nicht verändert. Aber das Interessante ist ja, was die Gnade Gottes bewirkt. Viele denken ja heute, ja Gnade, das bedeutet, dass ich mit Gott völlig locker umgehen kann, dass Gott mein Daddy ist und was auch immer. Aber hier sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, durch die Gnade wirkt in uns, dass wir Gott wohlgefällig dienen, mit Frömmigkeit, also mit der rechten Gottesverehrung meint es, Ehrfurcht, Scheu und Furcht in die Begründung, weil Gott ein verzehrendes Feuer ist. Wisst ihr, wir dürfen nie vergessen, wer wir sind und wer der Gott ist, für den wir treten. Und wir sollten nie vergessen, was es diesen Gott gekostet hat, diesen Weg uns zu bereiten, dass wir vor sein Angesicht treten dürfen, dass wir das Recht und auch die Fähigkeit haben, vor Gott zu treten. Und wenn ich auf das Kreuz von Golgatha blicke, wenn ich dort sehe, wie der Herr Jesus um meinetwillen, um meiner Sünde willen leiden muss, um mich zu Gott zu führen, der Gerechte für die Ungerechten, wie es 1. Petrus Kapitel 3 sagt, um uns zu Gott zu führen, dann wird es, wenn ich das einigermaßen wirklich verstehe, dann wird es dazu führen, dass ich Ehrfurcht und Scheu gegenüber diesem Gott habe und gleichzeitig erfüllt bin von einer unendlichen Dankbarkeit in Bezug auf dieses Werk, das er getan hat. Und der letzte Punkt, über den ich noch kurz nachdenken möchte, wir haben hier das Versagen des Priestertums. Kaum eingesetzt, schon versagt. Und es führt dazu, dass die ganze Bibel danach schreit, es muss ein vollkommener Priester kommen. Beim Lesen dieser Stellen wird uns klar, durch Menschen wie Nadab und Abihu und auch durch Aaron, der ja selber durch das goldene Kalb gefallen ist. Und wenn man die biblische Geschichte weitergehend denkt an Samuel, wir lesen immer wieder von Priestern, die versagen, von Priestern, die Gott ungehorsam sind, von Priestern, die Gott nicht heiligen, noch ihn verherrlichen. Die Geschichte der Priester ist wie die Geschichte jedes anderen biblischen Amtes, wie die Geschichte jedes Menschen, eine Geschichte des Versagens und des Fallens. Und das macht uns bewusst, es muss, durch diese Priester kann nie eine vollgültige, endgültige Erlösung kommen, sondern es muss ein Priester kommen, der selber Gott vollkommen gehorsam ist, um eine endgültige, ewige Erlösung zu bringen. Und Gott sei Dank können wir mit Hebräer 8 sagen, die Summe aber dessen, was wir sagen, wir haben einen solchen Hohepriester. All das, worin Nadab und Abihu versagt haben, was für die Priester notwendig war, das sehen wir in wunderbarer Weise erfüllt in unserem Herrn Jesus. McIntosh hat folgenden schönen Kommentar dazu geschrieben. Er schreibt folgendes: Der Herr Jesus Christus ist der Heilige, der Gesalbte, der Gekrönte und der Umgürtete. Er ist dies alles. Nicht Kraft seiner äußeren Bekleidung, die angezogen oder abgelegt werden kann, sondern Kraft der göttlichen und ewigen Herrlichkeit seiner Person, der unveränderlichen Wirksamkeit seines Werkes und der unvergänglichen Würde seines Amtes. Das, was bei Aaron äußerlich war, er trug ein Schild, zum Beispiel mit dem Heilig dem Herrn, oder auch diese herrlichen Kleider, die Gottes Herrlichkeit widerspiegeln sollten. Das ist das, was das Wesen und den Charakter, was die Person des Herrn Jesus ausmacht. Und deswegen ist er der vollkommene Hohepriester. Er war gehorsam und damit steht im Ungehorsam zu den Priestern aus Menschen genommen. Denkt an Philipper 2, Vers 8. Der Gehorsam war bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Er trug, wie gesagt, dieses Stirnschild Heilig dem Herrn und es sollte zum Ausdruck bringen, sichtbar, an dieser Person hat Gott wohlgefallen. Im Hebräerbrief Kapitel 7, Vers 26, da lesen wir, denn ein solcher Hohepriester geziemte uns auch heilig, unschuldig, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden, der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die Priester, zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes. Denn dies hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst geopfert hat. Hohepriester, die versagten, trugen immer noch das Stirnschild, heilig den Herrn. Hier ist einer, der hat nie versagt. Einer, der vollkommen gehorsam war, der Gottes Willen in allem vollkommen erfüllt hat. Und von ihm heißt es, dass er heilig und unschuldig ist. Und wir haben einen solchen Hohepriester gebraucht. Und das Wunderbare ist, Gott hat uns diesen Hohepriester gegeben in der Person seines Sohnes. Wenn er dann auch anschaut, was war nötig alles, damit ein Priester seinen Priesterdienst ausüben konnte, er musste gereinigt werden. Hier haben wir gelesen, hier ist einer, der unbefleckt ist. Der Jesus brauchte keine Reinigung. Für einen Priester musste ein Sündopfer dargebracht werden. Der Jesus war ohne Sünde. Und deswegen konnte er sein Leben hingeben als Sündopfer für sein Volk. So wie es hier Hebräer 7, Vers 27 heißt, der es nicht nötig hatte, zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen. Und so sollten wir lernen, auch das Alte Testament zu lesen, dass wenn wir das Versagen von Menschen sehen, egal in welche Privilegien sie hatten oder in welchen Ämtern sie sich befanden, dann lasst uns immer auch den Gegensatz sehen. Dann lasst uns den sehen, der alles vollkommen erfüllt hat und von ganzem Herzen dankbar sein, dass wir einen solchen Hohepriester haben dürfen. Ja, möge Gott es schenken, dass das, was dieses Kapitel an warnenden, an ernsten Worten in Bezug auf unsere Anbetung hat, dass wir das wirklich zu Herzen nehmen, aber auf der anderen Seite auch, dass wir wirklich die Gnade sehen dürfen, dass wir einen solchen Hohepriester haben, der alles vollkommen erfüllt hat. Amen.